Herzlich willkommen zur 26. Folge unseres Podcasts Endlich Montag, dem Podcast, in dem wir versuchen werden, dir näher zu bringen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Mein Name ist Wolfgang König und zunächst begrüße ich wie immer meinen Kompagnon Marc Sommer. Hallo Marc.
Hallo Wolfgang.
Ja Marc, heute wollen wir einmal nicht nur über ein Thema sprechen, sondern gleich mehrere aktuelle Entwicklungen übereinander legen.
Ja? Ja, da haben wir drei große Themen in petto, die uns aktuell begegnen, auf Veranstaltungen, in Studien, in der Politik. Wir wollen mit euch unsere Gedanken dazu mal durchgehen, anregen, genauer hinschauen.
Genau, heute sprechen wir über diese drei Themen. Erstens über die Messe Zukunft Personal, die jetzt in Stuttgart stattfindet in dieser Woche. Ja, was werden wir dort erwarten? Was sollten wir dort erwarten dürfen? Als zweites über eine aktuelle AXA-Studie, Mind-Health-Studie. Was sagt sie aus? Und als drittes wollen wir heute über den Koalitionsvertrag sprechen. Ja, ist es Fortschritt oder ist es ein Papiertiger? Das sind unsere drei Themen heute, die wir auch gerne übereinander legen wollen.
Herr Wolfgang, du bist ja regelmäßig auf der Zukunft Personal oder ZPE, wie es auch manchmal genannt wird. Wenn man sich dort umsieht, da wird ja sehr viel geboten, wenn man da durch die Hallen läuft, oder? Aber was genau wird da eigentlich geboten?
Ja, also die Zukunft Personal ist ja eine Personalermesse. Sie gibt es dreimal im Jahr in Deutschland, jedes Jahr in Hamburg. Da war sie jetzt zuletzt vor einigen Wochen. In dieser Woche ist sie, wie gesagt, in Stuttgart. Es gibt dann noch eine große Messe in Köln, die Europe, so nennt sie es, ist die größte. Ja, die Inhalte sind vor allem klassische Personalverwaltungsthemen, aber auch natürlich Entwicklungsthemen. Es geht viel um Recruiting, das war in den vergangenen Jahren der Fall. Aber eben auch um Benefits. Und da versteckt sich dann so ein bisschen oftmals, ich will nicht sagen in einer hinteren Ecke, aber in dem Bereich Corporate Health auch natürlich Gesundheitsthemen. Das ist gewachsen in den letzten Jahren, dieser Bereich, also nicht mehr ganz so unauffällig wie früher. Was man immer wieder merkt dort ist, dass es wirklich sehr, sehr viele Verknüpfungen zu Benefits gerade gibt. Man findet auch jetzt mittlerweile sehr viele große Anbieter auch von, ich sag mal, klassischen Dienstleistungen, neue Apps, digitale Entspannungsangebote. Es wird auch viel spielerisch da gemacht, Smoothie-Verkostung, solche Dinge. Also ich sag mal so, es ist bunt, aber ganz ehrlich, ja, das meiste bleibt irgendwie an der Oberfläche.
Also Corporate Health Bereich, der quasi den Themen mit den Gesundheitsthemen darstellt. Und du sagst sehr viel BGF, also viel Services, Dienstleistungen, Gesundheitsförderungen, wenig BGM?
Ja, könnte man sagen. Also es ist irgendwie so, dass BGM, der Begriff auch, betriebliches Gesundheitsmanagement, dort eigentlich mehr so als Feigenblatt genutzt wird. Das möchte ich mal so ganz offen sagen. Das wird auch hinter den Kulissen schon auch so kritisch diskutiert. Also irgendwie so als Etikett, unter dem sich dann so viele, ja, Wellness- oder Gesundheitsangebote dann so verstecken. Wir haben schon viel über BGM besprochen, was der Begriff eigentlich beinhalten soll. Also so wirklich echte strukturelle Themen oder die zu Veränderungen führen, die sieht man da tatsächlich eher selten.
Ja gut, nun ist es natürlich schon mal eine tolle Sache, dass das Angebot an Gesundheitsdienstleistungen blüht und gedeiht, im digitalen Bereich, in anderen Bereichen, und da scheint sich das offensichtlich auf der Messe auch so widerzuspiegeln, mit, so wie du es sagst, wohl ein bisschen einem weichen Übergang zwischen dem, was wirklich Gesundheitsmanagement, Corporate Health, und dem, was Benefits ist. Benefits quasi eher in dem Sinne, dass man noch ein Angebot macht für Mitarbeitende, dass sie sich auch persönlich an gewissen Gesundheitsthemen beteiligen können. Also zunächst mal vielleicht ein lachendes, ein weinendes Auge. Aber was ja ganz spannend ist, die AXA-Studie, auf die wir dann kommen, sagt ganz klar, mentale Erschöpfung nimmt trotz wachsender Angebote zu. Oder vielleicht gerade auch, weil wir mehr an dem Symptom arbeiten statt an den Ursachen. Wir haben immer manchmal gesagt, wenn wir ein Stress- oder Burnout-Risiko haben, dann ist es vielleicht nicht nur gut, wenn man Yoga macht oder Achtsamkeitskurs gibt, sondern eigentlich immer gut, auch den Dingen auf den Grund zu gehen und schauen, Mensch, einen Schritt weiter zu gehen. Ja.
Ja, das ist, glaube ich, exakt der Punkt, den du ansprichst. Ich unterstütze das komplett, das weißt du, das wissen unsere Hörer mittlerweile auch, weil wir das immer wieder auch betont haben. Dienstleistung, Angebote, ich sag mal so klassische Gesundheitsfördermaßnahmen sind wichtig. Sie sind wirklich sehr sinnvoll und wir wissen auch, dass sie Effekte erzielen, nur sie müssen eingebettet sein in Veränderungen, struktureller Veränderungen, die eher so auch vielleicht in der Arbeitsumgebung liegen und so weiter. Und das heißt, es bringt am Ende fast nichts, wenn wir, wie du angesprichst, Achtsamkeitstraining. Ich habe letztens einen Artikel im Spruch gelesen, man kann schlechtes Führungsverhalten nicht wegatmen. Und, das ist so ein bisschen der Punkt. Also wenn du jeden Tag ein Rückentraining machst, und aber trotzdem irgendwie in ergonomischen Arbeitsumgebung arbeitest, die deinen Rücken kaputt macht täglich, 12 Stunden oder 10, dann bringt dir diese 1 Stunde Rückentraining wenig bis gar nichts. Und so ist es auch beim
Gut, es ist schon
Achtsamkeitsseminar.
mal ein Anfang, aber wie
Ja.
du zu Recht sagst, man wird nur bedingt damit vorankommen, ja.
Und ich sag mal auch immer wieder der Hinweis, achtet mal auf den Arbeitsschutz, wie die Vorgehensweise da ist. Da ist es so, dass man eben, das ist dann nicht der Anfang, sondern das ist am Ende, das ist der letzte Schritt, den man machen kann, dass man das Individuum unterstützt dabei, persönliche Schutzausrüstung, wie auch immer, dass man, dass es dann eben über seine individuelle Stärke es schafft, mit der Belastung klarzukommen. Da geht man eben komplett von anderen Seite ran. Und das finde ich immer ein ganz wichtiger Hinweis. Also sich auch die Arbeitsumgebung anzuschauen, Führungsverhalten, Arbeitsmenge, auch Arbeitszeiten.
Okay, klar. Also du meinst eigentlich auch BGM wird weggeatmet, gerade etwas oder weichgespült. Das ist natürlich interessant, wenn man einmal noch einen Schritt zurückgeht und wie du eingangs sagtest, es gibt die Messe, es gibt große Bereiche, Verwaltung, Employer Branding, Recruitment und so. Und dann ist das Gesundheitsthema ein eigener kleiner Bereich, Corporate Health. Was irgendwo ein Stück weit natürlich auch signalisiert, dass der ganze Rest nicht Corporate Health ist sozusagen, also nicht eine Einwirkung hat auf die Gesundheit der Mitarbeiter. Und da sind wir vielleicht ja auch so ein bisschen in der Positionierungsfrage des BGM und auch wirklich mal ein Thema der Herausforderung. Also schon mal, glaube ich, sehr schön, dass da die Angebote sprießen, aber auch, dass da mehr und mehr getan wird, aber noch viel Weg zu gehen. Und natürlich auch der Bogen zum Employer Branding, auch da ist es verstanden, dass es nach außen hin wichtig ist, sich gut darzustellen. Auch das kann man ja auch als positiven Schritt werten, dass man sagt, komm, ich habe verstanden, dass ich meinem Unternehmen signalisieren muss, dass es hier gut zugeht, dass ich mich kümmere. Gibt es ja auch Awards, da gibt es ja auch Great Place to Work und andere Dinge. Also, dass ich nach außen hin zeigen kann, komm, wenn du in mein Unternehmen kommst, dann geht es dir gut, du hast gute Arbeitsbedingungen, wirst hart gefordert, aber wirst auch gefördert sozusagen. Also viele, die Dinge sind ja eigentlich alle da und der große Ruck, in den hast du da noch nicht gespürt.
Nein, das muss man sagen. Es ist ja auch am Ende bequemer irgendwie und auch leichter, an den Stellen zu arbeiten, anzusetzen. Es ist greifbarer, glaube ich. Deswegen kommen auch immer wieder die Fragen. Was sollen wir denn machen oder was können wir noch machen? Manche fühlen sich ja auch schon so, dass sie denken, was sollen wir noch alles denn anbieten?
Richtig, ja, klar.
Ne? Und ich finde, da tut man sich dann am Ende auch alle irgendwie so gar nicht so richtig den Gefallen, wenn dann BGM auch gar nicht mehr BGM ist, sondern es eigentlich so ins BGF rutscht. Und dann denken viele, naja, sei doch nicht so spitzfindig und kleinkariert und so weiter. Aber es ist einfach ein ganz großer Unterschied. Und ich finde das interessant, dass du das so auch beschreibst. So ist es eigentlich ja auch. Man ist so in einer eigenen Ecke und dann macht ihr mal da euer BGM, so ungefähr, was dann eigentlich BGF ist. Ich glaube, das ein großes Problem ist, nicht nur für die Unterstützer im BGM selbst, wo wir ja auch schon hören, dass dort viele auch schon entlassen werden, weil da irgendwie nicht so richtig was zu sehen ist, dass was passiert, sondern auch fürs
Insbesondere die
Unternehmen.
amerikanischen Unternehmen scheinen in Krisenzeiten, gerade auch hier in Deutschland, sehr schnell die Gesundheitsverantwortlichen als erstes auf der Strichliste zu haben.
Genau. Und das hat sicherlich den Grund, weil man denkt, naja, das ist so, das können wir machen, wenn es uns wieder gut geht, so, ne? Aber eben genau der Punkt, dass es auch fürs Unternehmen ja nicht förderlich ist, wenn man eben so denkt. Und also wenn man sagt, naja, dann lösen wir das jetzt ab, weil im Moment geht es uns nicht gut. Das umgekehrte Denken müsste ja eigentlich der Fall sein. Und aber Und das würde ich sagen, da muss sich die Branche selbst auch an die eigene Nase fassen. Das sehen wir auch auf der Messe halt immer wieder, wenn wir das Thema nochmal aufgreifen. Denn dort positionieren sich eben sehr viele als BGM-Anbieter. Und am Ende machen sie eine einzelne Maßnahme oder unterstützen Unternehmen bei einzelnen Maßnahmen. Und da hat man sich, glaube ich, keinen Gefallen getan, dass man es so ein bisschen in die Richtung sah.
Gut, also das, ich sehe, was du meinst. Das Paradebeispiel, ein großer Fitnessanbieter, der quasi BGM verkauft, der führt eher zur Verwirrung
Ja,
noch einiges hinzu und stiftet noch mehr Verwirrung, als das klar bringt, weil am Ende ist es ja sogar, wenn man das Beispiel mal nimmt, das Thema Fitness ist ja eigentlich als Thema individuelle Gesundheit, was gut ist. Aber auch da muss man sagen, Verantwortung übernehmen im Unternehmen, ja. Aber auch ein Unternehmen ist ja nicht der bessere Arzt oder der Ersatz für ein gesamtes Gesundheitssystem. Und wenn dort Angebote gemacht werden, einfach für persönliche Gesundheitsverbesserung mit Fitness oder Ähnlichem, ist das ja gut. Aber das ist nicht die ureigene Verantwortung im Unternehmen. Die liegt eigentlich doch woanders, nämlich wenn man sagt betriebliche Gesundheit oder Business Health, dann ist es ja doch vielmehr eigentlich der Kontext des Unternehmens, der Organisation, der Arbeitsbedingungen, der Rahmenbedingungen und all diese Themen, die im Fokus stehen. Und da ist ja das Unternehmen tatsächlich in der Verantwortung, insbesondere wenn es an der einen oder anderen Stelle auch krank macht, durch heute weniger durch physische Themen, das waren sehr früher Hauptthemen natürlich, Arbeitsschutz, Gefahren, Arbeitsmedizin etc., aber heute ist es mehr im psychischen Bereich, insbesondere dort hinzuschauen, zu erkennen und auch zu handeln im eigenen Interesse und natürlich im Interesse der Mitarbeitenden.
Exakt, so ist das. Und deswegen ist es kein Nice to have. Deswegen ist es auch im Sinne des Unternehmens. Und wenn man über Maßnahmen spricht, dann sind es eben nicht nur Angebote, sondern Maßnahmen sind Veränderungen, die man auch strukturell herbeiführen muss. Das sind am Ende Maßnahmen. Deswegen sprechen auch viele unbedingt
Ja.
von Maßnahmen, sondern eher von Interventionen, damit man mal wegkommt von klassisch einfach, wir müssen da was bieten, so was ich konsumieren muss als Mitarbeitender. Das
Also
ist.
ein Schelm, wer Böses dabei denkt, tiefenpsychologisch könnte man sagen, vielleicht, na, weil ich nicht, mich nicht an die harten und schwierigen Themen ranwage, über Verantwortungsübernahme, Intervention, Maßnahmen, biete ich dann gönnerhaft sehr viele Angebote und Benefits und habe auf diese Weise doch ein sehr gutes Gefühl, dass ich da viel, viel mache und immer mehr und mehr und mehr und mehr Angebote also mache und eigentlich doch aber dann möglicherweise ganz entscheidende Themen im Unternehmen umschiffe, bewusst oder unbewusst. Also ich glaube, da muss ja auch man nicht, manchmal ist es auch schlichtweg nur eine Verständnis- und Erkenntnisfrage, ja. Ich glaube, die gute Absicht ist ja überall da, aber noch irgendwo ein Perspektivwechsel, der ganz, ganz interessant ist zu sehen, wer da kommt.
Und jetzt könnte man ja meinen, dass diejenigen, auch wie wir, die irgendwie da Erfahrung haben und sagen, auch weil wir das als unser Thema sehen, aus eigenen Zwecken, Gründen, Motivation heraus, proklamieren wir das immer wieder, dass sich Unternehmen an ihre eigenen Strukturen auch mal heranwagen müssen. Naja, ist ja klar, ne? Also ist ja euer Thema und deswegen solltet ihr es auch machen. Aber wir sehen einfach in immer mehr Studien auch oder auch in Erkenntnissen, die ja schon auch jetzt teilweise älter sind, dass die Dinge, die man da angeboten hat oder Maßnahmen, die man ergriffen hat, ja scheinbar wenig bis fast keine Wirkung erzielen. Und
Stichwort Studium, kommen wir gleich zu unserer
ja.
Achsenstudie. Dann würde ich mal den Abschluss wagen zu dem Thema Zukunft Personal, auch der anstehenden Messe Stuttgart, wenn ich dich richtig verstehe. Da passiert viel, immer spannend darüber zu laufen, viele Aktivitäten, neue Themen, aber zwei große Punkte, eigentlich sozusagen die gewisse Eingrenzung oder Ausgrenzung gerade des Themas Business Health, Corporate Health in einen separaten Bereich und damit letzten Endes nicht die Präsenz in den Restthemen. Symbolisch für das, wie es im Unternehmen auch ist. Also eigentlich wird da gespiegelt, wie es in vielen Unternehmen und Organisationen auch ist. Und zweitens eigentlich eine blühende Landschaft in Richtung Angebote der Förderung, BGF-Förderung. Aber so dieses Thema eigentliche BGM, das liegt doch so ein bisschen mehr brach an einer Stelle. Trifft das da so deine Eindrücke, deine Einschätzung?
Das trifft meine Einschätzung und vielleicht noch kurz ergänzend dazu, weil du es auch angesprochen hast. Es gibt auch eben viele, nicht nur Unternehmen, die es anders verstanden haben, sondern es gibt auch viele Anbieter, ich sag mal, die wirklich betriebliches Gesundheitsmanagement unterstützen, die gibt es ja auch. Und die fühlen sich dann wirklich in dieser Landschaft mittlerweile komplett, ich will nicht sagen, alleingelassen. Sie haben es selber mit initiiert und angeschoben, so ein bisschen dieses Problem, aber vielleicht, wie soll man sagen, so ein bisschen ohnmächtig auch schon mittlerweile. Was wollen wir denn noch machen eigentlich? Also es sind schon
Gut.
diese Themen da, ja. Und
Gut.
deswegen sprach ich es an. Am Ende steht doch immer nur eins im Fokus. Und das ist so ein eigener Fehler, den man gemacht hat. Nämlich, wir müssen die Gesundheit verbessern und die damit letztendlich auch zur Produktivitätssteigerung führen. Und wenn das nicht nachgewiesen wird, ist in schlechten Zeiten es immer so gewesen. Das war auch vor 20 Jahren schon so. Naja, dann müssen wir mal im Fitness-Gesundheitsbereich mal kürzen. So. Das Gegenteil sollte ja eigentlich der Fall sein. Aber das ist ja eben das, was wir sehen. Es gibt kaum Veränderungen. Also über das, was getan wird, auch strukturell würde ich sagen, zu wenig getan wird. Und das zeigen eben auch Studien immer wieder aufs Neue.
Ja.
Und die
Ja, das
Aktuelle,
ist spannend und da
ja.
kommen wir ja gerade. Genau, das ist die Brücke auch zum zweiten Thema der AXA-Studie. Denn auf der anderen Seite ist es richtig, wie du sagst, es gibt wenig Veränderungen, aber der Druck steigt ja auch. Und in der AXA-Studie sieht man ja genau auch deutlich, was fehlt und auch, was helfen könnte. Ja.
Also mal eine Zahl aus der AXA-Studie ist die, dass sich weltweit, also es ist eine Riesenstudie gewesen, über 17.000 Datensätze, weltweit nur rund ein Viertel der Menschen sich mental noch gesund fühlt. Wir wissen das ja aus unseren eigenen Daten auch, dass gerade der Mental Health Index bei uns, also die mentalen Themen, mittlerweile ins Kritische fast immer rutschen, also immer unter 50% liegen oder drunter, also wirklich im kritischen Bereich liegen. Und das heißt, die Zahl derer, die mit mentalen Belastungsproblemen kämpfen, und wirklich enorm groß ist. Und sie wächst, sie steigt, das sehen wir auch in den AU-Kennzahlen.
Ja, nun würde natürlich ein kritischer Geist sagen, naja, eigentlich war das immer schon so, nur jetzt traut man sich mehr, das zu benennen, etc. oder so. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich da springt man zu kurz, wenn man diese Analyse so mit einem Schlag
Ja,
wegschiebt, oder?
absolut, absolut, weil auch andere Dinge, das kann man relativ einfach, finde ich, immer sofort das Argument schließen, denn es gibt ja auch andere Themen, wie zum Beispiel Rückenschmerzen und andere, die bleiben ja auch, wenn es um AU-Zahlen geht, dauerhaft hoch. Da redet jetzt auch keiner mehr drüber, dann müssten sie eigentlich runtergehen, wenn man nach der Logik verfolgt. Also das, so einfach ist es nicht. Ich glaube, das spürt auch jeder. Wir haben ganz andere Arbeitsumgebungen, wir haben ganz anderen Arbeitspensum. Und es gibt natürlich auch viele äußere Einflüsse, die wirklich die Menschen verunsichert, bis hin ängstlich macht und so weiter.
Ja
Also.
gut, und jetzt kommt natürlich noch ein, ich setze mal einen oben drauf. Du sagtest gerade, nur ein Viertel der Menschen weltweit fühlt sich mental gesund. Und jetzt kommen wir zum weiteren Punkt. Zu den Jüngeren. Nur 14%, nach dieser Studie, nur 14% der unter 25-Jährigen sagen, sie fühlen sich mental stark. Und die Sandwich-Generation, also auch massiv belastet. Das ist schon eine sehr harte Aussage. Und wenn man sie einfach mal ernst nimmt, dann führt das eigentlich dazu, dass man viele Dinge in Frage stellen, verändern oder anpacken muss. Also,
Ja, und
was
das
das
führt mich
trifft.
immer auch zu dem Gedanken, dass wer soll denn das eigentlich verändern? Also wer hatte auch da eine Handhabe, etwas zu verändern? Das Individuum immer, das wissen wir. Ich sag mal so, wenn ein Arbeitsplatz schlecht ist und er macht mich krank, dann kann ich als Arbeitnehmer theoretisch sagen, ich gehe woanders hin. So, das ist ja auch oft ein Argument, was geführt wird, na, wenn es nicht passt, dann geh doch. Ne? Aber so einfach wissen wir alle, ist das auch nicht. Es geht um Familie, es geht um seinen eigenen Freundeskreis, den man natürlich nicht verlassen will. Wenn man das Unternehmen verlässt, muss man vielleicht 100 Kilometer oder 200 oder man muss umziehen. Also, das heißt, die größte Handhabe neben dem Individuum selber hat der Arbeitsbereich, der oder der
Naja.
Lebensbereich, in dem ich mich befinde. Das könnte jetzt im Lebensbereich sein, Familie, Freunde, alle, die drumherum sind, auch die Stadt, die Kommune und wer auch immer. Da kann man viele Möglichkeiten schaffen, aber den größten Einfluss hat einfach das Unternehmen, der Arbeitgeber. Dort bin ich 8 bis 10 Stunden,
Das
dort
ist
habe ich
entscheidend, richtig, ja,
meinen
klar.
regelmäßigen Alltag, verbringe ich dort. Dort sind Freunde oder auch Nicht-Feinde, wenn man so will. Dort ist eine gute Atmosphäre oder eine schlechte. Wenn ich einen guten Arbeitsplatz, wenn ich gerne zur Arbeit gehe, dann habe ich immer, immer, immer ein besseres Leben. So. Und das heißt, ich kann als Unternehmer auch hier eine gesellschaftliche Verantwortung überhaupt erstmal erkennen und vielleicht auch dann wahrnehmen, wenn ich sogar weiß, dass mir meinem Unternehmen das auch gut tut. Ich werde jetzt nicht sagen, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, aber dann fragt man sich doch ehrlich, gibt es da noch offenen Punkt oder eine Frage, weshalb man es dann eben nicht tun sollte und nicht ernsthaft dann auch betreiben sollte.
Ja, das
Aber
zeigt,
dann ist man
dass
klar, dass man dann nicht mehr nur bei einer WGF ist oder so, ne?
Das zeigt die Studie auch, wenn man die Brücke zum Arbeitsplatz mal schlägt, das sind immerhin 52% der Menschen, also zumindest jeder zweite ist, dass der Arbeitgeber Teil der Lösung wird. Also
Ja.
das wird wohl auch so gesehen. Ich sprach kürzlich mit einer Unternehmerin in diesem Feld, die auch sagte, naja, es ist so, unser Gesundheitssystem ist ja doch stark reformbedürftig. Und auch natürlich auch durch die strukturelle Alterung der Bevölkerung. Also kommt schon aus Eigeninteresse der Wirtschaft, den Unternehmen, eine große Aufgabe zu, hier stärker tätig zu werden und teilweise das auch zu kompensieren. Und das wird wohl auch zumindest von der Hälfte der Menschen in der Studie so wahrgenommen, dass sie sagt, ja, ich erwarte eigentlich, dass der Arbeitgeber Teil der Lösung wird.
Ja, und man sieht das ja auch an den ganz großen Unternehmungen, auch den amerikanischen, brauchen wir keine Namen nennen, da wird das Thema eben auch genauso bearbeitet. Natürlich ist man da auch noch auf dem Weg, immer wieder sehr hohe Belastungen zu erzeugen und diese noch nicht zu reduzieren vielleicht, aber das ist ein Thema. Dort gibt es nicht so diese Krankenversicherung, diese Strukturen, die dann das Ganze auffallen. Da geht es aus reiner finanzieller Hintergedanken, machen das die Großen natürlich, um ihre Mitarbeitenden produktiv fit zu halten, um da eben dementsprechend sehr viel in den Entlastungsangeboten auch zu schaffen. Und da ist das aus eigenem Interesse da. Und hier könnte man sagen, naja, okay, wenn dann mal einer ausfällt, ab 3, 4 Wochen übernimmt die Kasse, dann habe ich die Kosten nicht. Also so schlimm ist es dann vielleicht gar nicht und so. Aber darüber brauchen wir vielleicht auch gar nicht mehr so reden, oder? Das ist in Deutschland einfach ein großes Thema geworden, auch finanziell, volkswirtschaftlich ja wirklich eine Herausforderung. Und deswegen müssen wir gucken, reichen dann bestimmte. Ich habe es am Anfang mal so gesagt, weil ich es letztens gehört habe, Wegatmung, also reichen dann Meditations-Apps oder Achtsamkeitstrainings oder wenn man jetzt in anderen Themen sind, Trainings für den Körper, Fitness, Programme, die Obstschale, reicht das dann? Kümmern wir uns dann wirklich so, dass ich sag mal, den Schaden wirklich reduziere, den das für mein Unternehmen hat, aber auch, wenn wir den Gedanken nochmal nehmen, gesamtgesellschaftlich. Müssen wir da mal einen Diskurs führen, der vielleicht weitergeht als aktuell auch? Wir wollen ja auch gleich noch über den Koalitionsvertrag kurz sprechen. Also, was bedeutet das eigentlich für mich als Unternehmer? Auch im Alltag, wie kann ich die Mitarbeitenden wirklich unterstützen, sinnvoll unterstützen? Aber wo mache ich auch Dinge vielleicht falsch?
Ja, ein Thema kommt ja raus in der Studie, das ist ganz spannend. Die sagt ja sehr deutlich, Wissen hilft. Wer gut über psychische Gesundheit informiert ist doppelt so oft im Zustand des Flourishing, wie man so sagen könnte. Also das ist ja schon mal der erste Ansatzpunkt, der da ist, über die Maßnahme der, ich sag mal, Schmerzlinderung hinaus. Hier das Thema Wissen. Und da passieren ja auch Dinge in die Richtung, da gibt es jetzt Mental Health Aid, Mental Health Lotsen, die ausgebildet werden. Also da geht schon viele Dinge in die richtige Richtung, um eben auch dieses Wissen in die Organisation zu tragen und auch das nach und nach dort zu verankern.
Ja, und Wissen ist einerseits die Erkenntnis über die Situation, wie ist der Zustand, was sind die Schwerpunkte, was bedeutet das für mich als Unternehmen auch vor allen Dingen, und das ist der Punkt als Führungskraft. Und das wäre so ein zweiter Punkt, würde ich sagen, Wissen auch, wie kann ich mit den Mitarbeitenden bestimmte stressige Bereiche gut handeln, wie gehe ich mit Menschen um, wenn sie mal krank waren, wenn sie wieder zurückkommen. Wie gehe ich generell mit Menschen um? Auch das ist für Führungskräfte ein wichtiges Thema, gerade wenn sie in so einer Sandwich-Position leben oder arbeiten. Und Wissen aber auch natürlich bei den Mitarbeitenden selbst, ne? Klassische Gesundheitskompetenzen lernen und so weiter, weil wenn man manche Dinge sieht, wie Menschen, ich sag mal, die eigene Gesundheit noch so wahrnehmen, dann ist das auch kritisch. Also das sollten wir auch nicht vergessen, ne?
Ja klar, das ist auch die Vorbildrolle der Führung letzten Endes, die ja ganz entscheidend ist. Sowas wird ja immer erfahrungsgemäß im Unternehmen von oben nach unten durchkopiert. Ich erinnere mich früher mal Zeiten, wenn der oberste Chef CEO da ein fleißiger Jogger war morgens, dann war das Top-Management auch morgens
Ja.
um 6 Uhr schon am Joggen, egal ob das in München oder New York oder Rom war.
Ja.
Also in dem Sinne ist die Führung natürlich, es klingt immer banal, immer auch in einer starken Verantwortung, das zu erkennen, dass du nun aber insgesamt für eine Organisation weniger Stigma, was psychische Themen betrifft, mehr Raum zum Sprechen, ein Unternehmen, das zuhört. Weil es gibt ja schon Initiativen aus dem angelsächsischen Bereich, also das Employee Assistance Programme immerhin, wo quasi über externe Experten, Psychologen und den Mitarbeitenden die Chance gegeben wird, bei Themen hier einen Ansprechpartner zu haben, was das Unternehmen unterstützt. Das ist schon ja ein erster großer und auch wichtiger Schritt. Das hilft mit Sicherheit. Es verlagert aber ein Stück weit natürlich das Thema noch nach außen und es geht eben auch da wieder darum, mit den Wirkungen umzugehen und noch nicht so richtig die Ursachen mehr aufs Korn zu nehmen. Ja,
Ja.
das ist sicherlich, da ist noch entsprechend mehr zu tun.
Die Sache ist doch die, wann wende ich mich an jemanden extern, mit dem ich sonst nicht mehr, also mit dem Thema, wo ich sonst mit niemandem drüber sprechen kann. Das sind immer dann die natürlich auch häufig immer mehr Fälle, wo ich einfach keine Person habe, der ich sonst vertraue, im Unternehmen vielleicht oder im privaten Bereich. Und es ist gut, dass es diese Angebote dann gibt. Aber auch da ist es wieder so, dass man natürlich anregen kann oder auch moderieren kann oder aber auch in Strukturen Dinge verbessern kann, sodass Menschen sich wieder am Arbeitsplatz mit dem Team positiv austauschen, Probleme dort klären, damit man eben gar nicht dann diese Folgeprobleme hat.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch so ein Beispiel dafür, wo setzt man am besten an, um am besten eine ganz große Gruppe, viele Menschen sofort irgendwie eine bessere Arbeitssituation zu haben, weil es erst gar kein Problem gibt, es ist gar kein Mobbing, findet erst statt, Führungskräfte gehen weich um miteinander und so weiter, dann brauche ich auch niemanden mehr anrufen. Ne? So, nur als Beispiel. Aber trotzdem wichtig eben, dass es diese Angebote gibt.
Ja, ich glaube tatsächlich, Glas halb voll, halb leer, wenn man es halb voll betrachtet, was man da passiert, mehr und mehr jetzt an allen Fronten, auch im digitalen Bereich, gibt es ja auch gerade im mentalen psychischen Bereich, tolle Entwicklung. Aber, und das muss man natürlich ehrlicherweise sagen, die Reaktionsgeschwindigkeit ist natürlich im Schneckentempo.
Ja.
Weil dieses Thema ist ja nicht erst seit gestern da. Es steigt Jahr für Jahr in den letzten 10, 15 Jahren. 2013 hat der Gesetzgeber schon reagiert, gesagt, komm, ihr müsst euch das anschauen mit einer psychischen Gefährdungsbeurteilung, zu wissen, ob ihr da was zu tun habt. Das sind jetzt 12 Jahre her und etwas mehr als die Hälfte der Unternehmen haben das gemacht. Auch bisher nur die Hälfte, obwohl es gesetzlich verpflichtend ist. Also da ist sicherlich anhand der doch steigenden Entwicklung eine schnelle Geschwindigkeit klar. Zudem noch klar sagt, die wirtschaftliche Wirkung ist ja da. AXA-Studie zeigt, mentale Gesundheit lohnt sich. Weniger Fluktuation, weniger Ausfälle, mehr Produktivität. Also es geht ja nicht nur um Gutmenschtum oder so, es geht auch schlichtweg um kluges unternehmerisches Handeln. Und da kommen wir jetzt vielleicht zu dem dritten Thema. Wir haben jetzt hier gerade im Mai 2025 ein Regierungswechsel mit der neuen Koalition, die sie letzten Wochen und Monaten den Koalitionsvertrag entwickelt hat. Und die Frage, wie sieht es denn da aus mit dem Thema Gesundheit im Unternehmen generell? Sprechen wir jetzt mal nicht über die Gesundheitsreform oder die Krankenhausreform oder Pflegereform, große Themen auch noch, die da sind. Aber hier auf unser Kernthema, das betriebliche Thema.
Ja, also wenn wir uns den Koalitionsvertrag anschauen und im Kontext vor allen Dingen von vielleicht, ich sag mal, ein bisschen breiter gefasst, sogar Arbeits- und Gesundheitsschutzthemen, vielleicht noch ein bisschen enger betrieblicher Gesundheit, dann steht schon drin und es wird auch erstmals sehr deutlich auch formuliert, dass psychische Gesundheit, ich sag mal in Anführungsstrichen anerkannt, ich glaube, das ist sogar ein O-Zitat, anerkannt wird. Also psychische Gesundheit ist relevant im Arbeitskontext. Okay, du hast es gerade angesprochen, vor 12 Jahren wurde die, ich sag mal, ins Arbeitsschutzgesetz übertragen, die auch psychische Belastung, also das ist ja nichts Neues. Es wird jetzt nochmal im Koalitionsvertrag besonders erwähnt, auch Stichworte Mobbing und so weiter, Förderung auch von Prävention. Das ist wichtig, denn daraus ergibt sich natürlich dann am Ende auch eine Handlungsorientierung für alle, die sich dann eben als Minister und so weiter dann damit beschäftigen müssen. Wenn es dort gar nicht stünde, wäre es eher schlecht. So steht es dort wenigstens. Natürlich eine Frage, was dann so im Konkreten, das ist ja recht unverbindlich auch immer.
Gut, das ist jetzt ein Koalitionsvertrag, ist ja der bessere Grundsatzthema, ist ja noch kein ausgearbeitete Gesetzthematik etc. Aber jetzt kommt natürlich schon mal die Frage, es geht ja im Wesentlichen jetzt in der anstehenden Periode vor allem auch um das Wirtschaftsthema. Das sagen mir auch die Menschen. Also, glaube ich, 48% ist das das wichtigste Thema jetzt auch der neuen Regierung. Natürlich, es gibt international große Krisen etc., aber jetzt hier auf Deutschland bezogen. Da stehen also Dinge drin, aber so eine richtig große Ansage in Bezug auf Wirtschaft, dass das auch für Aufbruchsstimmung letzten Endes, und das will man ja auch gerade mit der neuen Koalition, will man hier kräftig einen Ruck geben, wieder durch. Also das auch für die Aufbruchstimmung hier das Thema, die Menschen mitzunehmen sind. Und das ist noch nicht so richtig klar, kenne ich da,
Nein,
oder? Also ist das.
was uns schon, also was mich jetzt persönlich auch und dich sicherlich auch, wenn wir jetzt drüber sprechen, auch irgendwo stark verwundert. Denn es gibt ja positive Beispiele. Wir hatten ja auch öfter schon vom McKinsey Health Institute gesprochen, der Business in the Community Aktivitäten in Great Britain. Und es gibt ja durchaus kopierbare Ansätze, wo man sagt, okay, wir haben auch ein wirtschaftliches Problem hier bei uns. Wir haben auch hohe Fehlzeiten. Wir wissen, das ist ein Riesenproblem, was nicht ein Individuum alleine lösen kann. Dass man dann nicht auch mal sagt, okay, wir setzen jetzt hier mal neue Verantwortlichkeiten oder wir setzen auch mal vielleicht einen einzelnen Absatz mal richtig fett da drauf. Das sieht man nicht. Ja, also da muss man sagen, da bleibt vieles wirklich vage und vielleicht auch so unsicher. Können wir das, dürfen wir das jetzt gerade in Deutschland irgendwie mit der starken Wirtschaft fordern, vielleicht auch sogar? Wobei es ja eben dementsprechend einfach eine Win-Win-Situation immer wäre. Aber da mal so ein deutlicher Absatz, der fehlt mir persönlich sehr. Und ich glaube, dass das ein Fehler ist, weil das Thema so relevant ist und geworden ist und die nicht nur die mentalen Belastungsfaktoren dort zu benennen und auch das als Thema zu greifen, sondern generell gesunde Arbeit einen riesen Impact haben kann, eben auf die positive wirtschaftliche Entwicklung von Unternehmen. Da
Ja,
hätte ich es schon gewünscht. Und
da gibt es ja
eigentlich wäre es erwartbar auch gewesen.
die eigenen Zahlen, ja, die wir auch aus den ganzen Daten, BAI-Daten haben, zeigen ja mindestens 4% Wachstum, BIP-Wachstum aus dem Thema. Die englische Studie spricht sogar von 7 bis 16%. Also ich verstehe ein Stück weit, dass da eine möglicherweise ein Fragezeichen ist. Kann man dieses Thema mit politischen, also Verordnungen, Gesetzen etc. voranbringen? Also gerade vor dem Hintergrund, dass ja in den letzten Jahren sehr viele gut gemeinte Themen, auch in der Umwelt, Lieferkettengesetz etc., da reingeschrieben werden und eigentlich zu einer Bürokratie geführt haben, einem Aufwand, die Unternehmen eher belastet haben und dann eher zu einer Gegenreaktion auch teilweise geführt haben. Also das hat wahrscheinlich auch eine Politik, ein Dilemma zwischen dem, was man erreichen möchte und wie stark man es über Zwang, Gesetze letzten Endes durchsetzt, oder ob es auf anderen Wege geht. Und dann ist natürlich so abzuwarten, wie letzten Endes aus so einem Koalitionsvertrag gelebt wird. Das ist, glaube ich, da ist natürlich viel auf Freiwilligkeit gesetzt. Aber sag mal, die Vision ist nicht ausgesprochen worden in die Richtung, komm, wir werden eine blühende Wirtschaft haben, weil wir uns auch um die Menschen kümmern. Das habe ich auch nicht gelesen.
So, und das hätte man machen können. Und ich bin bei dir, Unternehmen gerade, auch gerade, wir erleben das ja im Ruhrgebiet, wo viel Industrie ist und so weiter. Da hat man gerade richtig Schnappatmung. Und da ist das richtig kritisch alles. Das wissen wir. Und wenn man dann, sag mal, noch gar nicht so mit dem Thema sich beschäftigt hat, wie welchen Riesenimpact hätten denn jetzt gesunde Mitarbeiter und so weiter, dann ist erstmal komplette Blockade. Und für dieses Thema haben wir gerade keine Zeit. Das können wir verstehen. Dass es aber bestimmte Dinge schon seit 13 oder 12 Jahren jetzt gibt, Gefährdungsbeurteilung, sie werden und dass sie einfach nicht kontrolliert werden, ist ein Fehler. So. Die Verantwortung ist auch nicht alleine auf Unternehmen abzuwälzen und so weiter. Und das will man vielleicht an der Stelle jetzt gerade, wo es so kritisch ist, auch nicht unbedingt jetzt den Schritt wagen, könnte man auch noch verstehen. Ich finde nur, das, was du sagst, eine Vision davon, was denn gesunde Arbeit oder wie Arbeit aussehen sollte mal in 5 Jahren, so in dieser Zeit jetzt der nächsten Legislaturperiode. Und mit dem Hinweis durchaus mal, wir brauchen auch die Unterstützung der Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir wissen, dass es einige Unternehmerinnen und Unternehmer gibt, die das wissen, dass sie da eine riesengesellschaftliche Verantwortung haben. Wir sehen das ja auch in anderen Diskussionen. Ich sag mal, gerade wenn es um politische Themen auch geht, um Ausländerhass und so weiter, wo sich einige ganz klar positionieren, da sehen wir das auch in unseren Themen und die haben das auch verstanden. Aber ich hätte mir schon von der Politik gewünscht, dort mal zu sagen, also nicht so weit zu gehen zu müssen. Wir setzen ja auch auf Freiwilligkeit. Ihr müsst das jetzt noch stärker machen, sondern einfach sagen, es gibt diese Rahmenbedingungen schon längst. Es gibt schon diese und jene Orientierungspunkte. Und aber wir würden euch auch noch weiter unterstützen, wenn es denn dann die große oder die höhere Bereitschaft gäbe. Also wirklich einen ganz klaren Abschnitt mit einer Vision dahinter. Und ich habe, man hat so ein bisschen Bauchschmerzen. Es war in den letzten Koalitionsvereinbarungen waren dann auch zur Rente nichts drin, zur Pflege nichts drin, zu so wirklich oder auch Bildung, relevanten Themen, wo irgendwie eine Vision fehlt. In diesem Fall jetzt, weil wir so tief auch drin sind natürlich, fehlt einem das, finde ich, komplett. Und da hat man so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Thema gar nicht so da ist, gar nicht so wahrgenommen wird. Und mit so einer Vorstellung, mit einem Absatz dazu, mit einer Vision dazu, hätte auch, glaube ich, die Regierung leben können, ohne dass dann alle Unternehmerinnen und Unternehmer sofort, ich sag mal, auf
Angst haben, dass da
Barrikaden
neue
gegangen wären. Ja.
Taxonomiegesetze kommen oder ähnliches.
Das muss ja
Ja,
gar
also
nicht sein. Wir setzen ja auch auf Freiwilligkeit, ja.
sehr spannend, die Frage, die wir uns in unterschiedlichen Gremien, auch erinnere ich mich, da gestellt haben, als wir in dem Dialog oder auf dem Weg zum Dialog mit der Politik waren. Ja, mit wem sprichst du? Wirtschaftsministerium, Ministerium für Arbeits- und Soziales, Gesundheitsministerium? Ja, also da weiß ich nur, dass am Ende nur einer der hochrangigen Gesprächspartner sehr klar sagte, also ausschließlich mit dem Wirtschaftsministerium. Da müsste das Thema verankert sein. Und das spricht ja auch dann für diesen Zusammenhang zwischen Gesundheit und Produktivität und Performance und Leistung und Wirtschaftlichkeit. Ja, also deswegen auch da ist es natürlich nicht einfach. Wenn viele für ein Thema verantwortlich sind, ist am Ende ja auch keiner so ein bisschen verantwortlich. Das sagst du ja auch oft aus deiner früheren Erfahrung, BGM im Unternehmen. Alle reden ein bisschen mit, aber keiner steuert. Dann passiert im Moment noch nichts. Aber wie gesagt, noch ist ja die Regierung erst am Start. Möglicherweise steigt der Druck auch einfach weiter. Und es ist natürlich, jetzt muss man auch ehrlicherweise sagen, gar nicht so einfach, eine Vision für die Arbeit in 5 Jahren, 2030, 2035 zu haben. Bei den vielen Veränderungen, also nimm das einfache Stichwort Büro und Homeoffice, Digitalisierung der ganzen Themen, das Thema KI, was jetzt aufkommt. Also es wird eine so unglaubliche Umbruchphase, wahrscheinlich eine beschleunigte Umbruchphase geben. Da hat Herr Nürnberg, das Institut hier für Arbeitsmarktforschung, ja gesagt, dass etwa ein Drittel, zumindest glaube ich, größer nochmal 6, 7 Millionen Jobs in den nächsten Jahren, so wie sie heute sind, komplett verschwinden werden, einfach weil die Aufgaben so nicht mehr erforderlich sind. Und natürlich an anderer Stelle neu entstehen. Also das ist das Gute. Wir reden jetzt nicht von einer Massenarbeitslosigkeit, aber wir reden von einer immensen Transformation, sogar zum Change Management sozusagen. Wir reden von einem hohen Umschulungsbedarf. Also wir reden auf jeden Fall von sehr viel Veränderung, wenn wir es mal auf den Nenner bringen wollen. Also einer Phase der beschleunigten Veränderung, die vor uns steht. Und das ist natürlich so, Menschen sind allgemein eher Gewohnheitstiere und Veränderung mag nicht jeder oder mögen die meisten auch nicht. Und die müssen auch alle mitgenommen werden. Also eine unglaubliche Herausforderung, gesellschaftliche Herausforderung, aber natürlich wirtschaftlich sind Unternehmensherausforderung für Strategie, für Führung, für die Organisation. Und in dem Kontext hast du vollkommen recht. In dem Kontext ist es eigentlich auch wichtig, zumindest eine Vision zu versuchen für den Menschen, für die Arbeit, eine Vision des Arbeits, um auch ein positives Signal zu setzen. Denn wir wissen ja aus Erfahrung, Veränderung, Menschen sind dann zur Veränderung bereit, wenn sie wissen, wofür.
Ja.
Und wenn das auch mit etwas Positivem verbunden ist, dann kommt man aus seinem Loch raus, guckt nach, streckt den Kopf raus und ist und bewegt sich auch. Das sind ja die klassischen Change-Prozesse. Da ist schon, sind, würde ich sagen, da ist ein, im Moment noch ein gewisses Vakuum, was gefüllt werden sollte und gefüllt werden muss. Auch weil, damit man überhaupt diese Transformation, die Bereitschaft hinschafft, denn das wird auch nicht nur über Gesetze gehen und politische Entscheidungen. Zum einen wird dann vieles in dem Bürokratieapparat hängen bleiben. Und zum anderen Stichwort reicht es nicht, wenn ich, dass ich etwas anordne, dass es dann auch passiert. Also ich glaube, dieses Thema, und vielleicht sollten wir da ruhig mal in den nächsten Gesprächen, die wir haben mit externen Gesprächspartnern auch selbst sagen, dieses gewisse Vakuum der motivierenden Vision für die Menschen. Ja, des Bildes, wo geht es hin und es lohnt sich. Und wenn man auch gerade schaut, wie die Jugend, hier die Zahl, 15% nur fühlen sich mental irgendwo stark. Ja, mein Gott, und dann blickst du nach vorne und hast da so viel Unsicherheiten, Veränderungen von Risiken. Wir reden jetzt gar nicht nur von den geopolitischen Themen, von den Kriegen, die gerade da sind, sondern auch was einfach schlichtweg an, bei einfachen Dingen wie Job, Arbeit, hier Unternehmen in Deutschland passiert. Ich glaube, da ist wirklich Verantwortung gefragt, da ist Kreativität gefragt, um eben auch eine positive Vorwärtsbewegung sicherzustellen.
Und genau, sehe ich alles genauso. Und der Punkt Vakuum, den du ansprichst, da hätte ich mir diese Verantwortung, hätte ich mir gewünscht, dass die ergriffen wird und dass sie auch erkannt wird, dass dort ein Vakuum ist. Und da gar nichts zu liefern, das finde ich schon ein bisschen beunruhigend, sag ich mal so. Denn wir wissen alle, das muss platziert sein, ansonsten wird da wenig auch in einzelne Projekte überführt werden. Und da ist, finde ich, zu wenig platziert.
Nun warten wir mal ab. Es geht ja jetzt
Genau.
auch erst richtig los und die neuen Verantwortlichen kommen jetzt erst in ihre Verantwortung. Da kann ja auch viel passieren und ich denke auch, man muss hier schauen, dass man da auch durchaus positiv reinschaut und
Absolut. Immer
was da
zuversichtlich
passiert.
bleiben. So
Ja.
ist es genau unser Thema. Deswegen ja auch immer nach vorne. Endlich Montag heißt, haben wir uns ja nicht umsonst genannt oder unseren Podcast. Also immer positiv nach vorne schauen. Ja, was nehmen wir mit aus der heutigen Folge? Vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst. Wir haben über die Messe Personal gesprochen, die es dreimal im Jahr gibt. Wir haben darüber gesprochen, was wir immer wieder erlebt haben auf der Messe. Und ich würde mal sagen, die nächste Messe steht in dieser Woche an. Es gibt viele Angebote. Wir wünschen uns etwas mehr Wandel, mehr in die Strukturen hineinzugehen. Wir sind im September selbst auf der großen Messe in Köln und wollen da etwas zu beitragen. Also wir werden weiter sehr aufmerksam sein, was dort passiert. Die AXA-Studie haben wir angesprochen. Und sie lässt sich, finde ich, sehr gut kombinieren, auch mit dem dritten Thema Koalitionsvertrag, denn wir sehen in allen Studien, die wir immer wieder sehen, vor die Nase bekommen, gelegt bekommen. Also es geht um immer wachsende Belastungen im mentalen Bereich insbesondere. Und Menschen benötigen hier insbesondere nicht nur Achtsamkeitsseminare und Angebote, sondern sie benötigen Strukturen, in denen sie gesund arbeiten können. Und dann sind viele Dinge auch gesamtgesellschaftlich schon viel, viel, viel besser positioniert. Ja, und zum Schluss hatten wir ganz ausführlich über den Koalitionsvertrag gesprochen, unsere Meinung dazu auch geäußert. Ich greife das nochmal auf, Marc. Er hat Potenzial, wenn wir ihn mit dem Leben füllen, würde ich mal sagen. Und
Ja, und das möchte ich auch aufgreifen. Du hast recht, dass ich, wenn wir ihn mit Leben füllen, das heißt tatsächlich, dafür braucht es alle: Politik, Arbeitgeber, Fachkräfte, aber auch wir und uns und euch, die ihr da gerade zuhört, braucht es da auch sehr genau. Und deswegen können wir nur anregen, zuversichtlich da reinzugehen und auch mit anzupacken. Es wird eine spannende Zeit werden, in der viel gelingen kann. Aber die Herausforderung ist.
Ja, und vielleicht deswegen abschließend die Frage, weil es wirklich viele diskussionsoffene Punkte sind, Was denkt ihr? Was denkst du, lieber Hörer, liebe Hörerin? Bist du auch manchmal frustriert vom, ich sag mal, Gesundheitstheater? Oder erlebt ihr bei euch in der Firma Wandel? Passiert etwas? Unterstützt ihr das?
Ja,
Schreibt
schreibt
uns.
uns,
Ja.
ja, verlinkt uns, diskutiert
Ja.
mit auf LinkedIn, bei Spotify vor allem. Bleibt kritisch und bleibt gesund.
Also,
Bis
dann würden wir sagen, bis zum nächsten Podcast, spätestens bis zum
Montag.
nächsten Mal. Alles Gute.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.